Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben noch zwei tolle Gesprächspartner und zwar ist zum einen bei uns Maximilian Meyer. Er ist der Leiter des Berlin Offices und Senior Investor bei Activen Capital. Das ist auch die News, um die es gleich gehen wird. Mehr dazu dann gleich. Und bei uns zu Gast ist Vlad Lata. Er ist der Co-Founder und CEO von Avi Medical. Und da gab es eine große Finanzierungsrunde, über die sprechen wir auch gleich. Von daher, es lohnt sich. Es geht gleich los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Ich freue mich total. Maximilian Meyer ist hier von Activen Capital. Maximilian, hallo.
Hallo. Hallo, ja. Jan Thomas. Freue mich auch.
Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen über einen Wachstums-VC, der in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist. Und wir sprechen vor dem Hintergrund, dass ihr heute quasi eure Dependance in der Hauptstadt eröffnet habt, ne? Musst du mal ein bisschen erzählen.
So ist es. Ja. Richtig. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Freue mich sehr. Genau, richtig. Also Activen Capital, wir sind ein Growth Investor aus der Ostküste von Amerika. Wir verwalten über 1 Milliarde an der Management. Einer unserer ersten Investments ist sogar aus Deutschland. Also wir haben sozusagen 2014 angefangen und eins der ersten Investments von uns war Hybris, E-Commerce-Firma, E-Commerce-Software-Plattform, die eben Produkt-Content-Management-Plattform und Lagerverwaltung für B2B und B2C-E-Commerce-Unternehmen ermöglicht. Die wurden für 1,5 Milliarden an SAP verkauft. Also das heißt, wir haben schon eine ganz gute deutsche Historie. Wir sind auch bei Newstore investiert von Stefan Schambach. Kennst du vielleicht von Demandware und Intershop. Ja. Genau, also wir haben tatsächlich ein bisschen eine deutsche Historie, aber es ist richtig, wir sind ansonsten nicht so wirklich aktiv gewesen in Deutschland. Wir sind vor allem in Amerika eben mit unseren Investments aktiv.
Und warum jetzt die Präsenz in Deutschland? Also ist der deutsche Markt, wird der attraktiver oder wie kommt das?
Absolut. Also wir glauben voll an den europäischen, aber auch an den deutschen Markt. Wir haben uns Berlin immer schon dort ausgesucht. Deutschland, wie du sicher weißt, ist ja der größte Markt für Venture-Finanzierung in Kontinentaleuropa mit über 6 Milliarden Volumen in 2020. Was wir eben sehen ist, dass es viel mehr Firmen gibt, die aus Amerika nach Europa expandieren, aber auch gleichzeitig von Europa nach Amerika expandieren. Einfach dieser Need für, eine globale Expansion oder eine Expansion eben vice versa von Amerika nach Europa und andersrum immer größer wird für Firmen, wenn sie eine gewisse Stage erreichen. Ja? Und wir sind ja Series B Investor, das heißt, wir investieren, wenn eine Firma sozusagen Product Market Fit gefunden hat und wollen eben auch in Zukunft immer mehr Firmen dabei helfen, über den Teich sozusagen zu gehen, ja, sowohl von der einen auf die andere Seite. Da sehen wir einfach in unserem eigenen Portfolio immer mehr Nachfrage, dass Firmen in Europa einen Standort aufmachen wollen und auf der anderen Seite genauso. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zum Beispiel, also wir glauben einfach an Deutschland als Standort auch, weil unglaublich viel Talent hier ist. Ja? 36% der Absolventen, Hochschulabsolventen in Deutschland kamen aus dem MINT-Bereich oder STEM, wie man in Amerika sagt, also Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik. Und in Amerika sind das nur in Anführungsstrichen 18%, also doppelt so viel in Deutschland. Und wir glauben einfach sehr stark an den Markt. Was anderes, anderer Grund, warum wir auch noch hieran glauben ist und warum wir glauben, dass wir jetzt als Activen sozusagen eine Marktlücke füllen können, ist, in 2020 war es immer noch so, dass man der Split zwischen Growth und Early Stage Investments in Europa bei 50-50 lag ungefähr, ja. Auch UK mit eingeschlossen. Das heißt, 50% des Kapitals in Tech-Firmen wurde in Growth Stages investiert, 50% in Early Stages. In Amerika hingegen wird 65% des Kapitals in Growth Stage-Firmen ungefähr investiert und 35% in Early Stage. Das heißt, da sehen wir einfach immer noch eine große Lücke, die wir eben helfen wollen zu schließen.
Und dass in Amerika weniger in Early Stage finanziert wird, bedeutet nicht, dass dort vielleicht der Kapitalbedarf einfach niedriger ist?
Nein, das sehen wir nicht. Es werden ja extrem viele sehr erfolgreiche Unternehmen in Amerika gegründet. Der Kapitalbedarf ist da auf keinen Fall niedriger. Das würden wir nicht sagen. Wir würden einfach sagen, dass der Wenn du jetzt auch mal anguckst, wie viele Fonds tatsächlich Growth Capital Funds aus Deutschland kommen, die kannst du an einer Hand abzählen. Mhm, ne?
Total.
So viele gibt es da nicht. Ich weiß ja, dass HV jetzt gerade einen eigenen sozusagen Growth Vehicle aufgesetzt hat und da auch sich mehr fokussieren möchte.
Ich glaube, über eine halbe Milliarde sogar, glaube ich, ne? Sowas in der Größenordnung, ne?
Ja, richtig, genau. Also das wird schon, aber ich glaube, dass der Fonds, wenn ich richtig liege, wird der sozusagen gesplittet, also 500 Millionen sozusagen, sowohl für Early Stage als auch für Growth Stage. Wenn ich es richtig weiß, ja. Aber kann ich auch falsch liegen. Genau. Aber wir glauben, dass da eben immer noch ein großer Need ist in Deutschland, was Growth Capital angeht, aber in ganz Kontinentaleuropa im Endeffekt und auch in UK.
Na, wir haben ja momentan so einen ganz spannenden Trend zu beobachten, diese ganzen Tiger Globals dieser Welt, ne, die ja irgendwie extrem schnelle Due Diligence machen, unglaublich große Summen, tiefe Taschen, ne? Und ist das vielleicht auch wichtig, dann irgendwann so vermehrt jetzt für große VCs aus Amerika dann auch vor Ort zu sein, um vielleicht schon früher den Kontakt aufzubauen zu den Gründern?
Absolut, absolut. Was wir sehen, ist, dass wir oftmals schon in der Seed-Stage oder in der Series-A-Stage mit den Gründern in Kontakt kommen, ja, um diesen Kontakt dann weiter aufrechterhalten, selbst wenn wir eben dann nicht investieren in der Series-A, weil unser Fokus eben auf der Series-B liegt. Das ist normalerweise so der Sweet-Spot von Activent, wann wir mit den Gründern dann anfangen zusammenarbeiten. Aber wir sehen ganz klar, dass man eine Relationship natürlich aufbauen muss und das geht deutlich besser und deutlich einfacher, wenn du wirklich vor Ort bist. Ich meine, du wirst es vielleicht selber jetzt gemacht haben in den letzten paar Wochen wieder. Ich hatte tatsächlich mal wieder ein, zwei physische Meetings mit Gründern und ich muss schon sagen, das macht einfach einen extrem großen Unterschied. Ja? Zoom-Calls sind schön und gut, aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn du wirklich schon mal vor Ort treffen kannst. Und dann einfach auch Dinge hier diskutieren kannst, in einem Raum sitzt, ja. Genau. Das ist das eine. Das andere ist, wir als Activent, wir fokussieren uns tatsächlich sehr stark auf die Themen Fintech, E-Commerce, Infrastructure und Logistik, auch noch ein bisschen Healthtech. Aber wir sind auch nicht, wir sind schon fokussiert, was unsere Thesen angeht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben insgesamt über drei Fonds hinweg 30 Investments gemacht. Ja, das zeigt dir so ungefähr, wie wir uns auch sozusagen fokussiert auf bestimmte Themen nicht nur fokussieren, sondern auch auf einige wenige Investments. Wenn ich jetzt, du hast gerade Tiger Global genannt, mir anschaue, wie viele Investments dort getätigt werden, dann ist das sicherlich auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, um jetzt provokant zu sein, wie viel operativen Support die dann wirklich liefern auf den einzelnen Themen. Ja? Wir machen eben einige wenige Investments und wollen dann dort auch wirklich hands-on supporten.
Ja, und es ist wahrscheinlich so dieses Spray and Pray. Wobei ich finde tatsächlich, Tiger Global macht, also ich kann den Ansatz schon verstehen, dass man sagt, man hängt sich irgendwie an erfolgreiche deutsche oder internationale VCs, nimmt sich da quasi Huckepack und kann deswegen dann, und da kommt dann quasi das Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich Zoom-Calls. Also die gehen, ne, also die sind dadurch quasi extrem schnell und effizient. Also von daher ist es ein bisschen anderer Weg, als man ihn eben aus der Vergangenheit kennt. Ich wollte mal ganz kurz fragen, Standort Deutschland, weil ihr, also erwartungsgemäß hätte ich gesagt, jemand wie ihr hätte eigentlich in die UK gehen müssen. Also ich will jetzt keinem Klaus Hommels oder HV Capital und so zu nahe treten, aber so die Großen sitzen ja eigentlich in London, ne? Und da hättet ihr wahrscheinlich auch besser hingepasst. Auch ein Sequoia hat ja sein Office in London aufgemacht. Warum Deutschland?
Ja. Genau, also ich habe gerade eben schon gesagt, ich glaube, dass wir einfach in Kontinentaleuropa noch eine größere Gap sehen. Zwischen sozusagen UK und US ist die Gap einfach nicht so groß und wir glauben halt, dass wir von der Mentalität her ist UK, glaube ich, etwas näher an USA und wir haben tatsächlich mal jemanden gehabt, der auch in UK war, schon vor 1,5 Jahre. Andrew, der kommt aus Irland, also der Teil vom Activent Team ist auch schon länger und der war auch mal ein Jahr, 1,5 Jahre in UK. Und wir sehen einfach, dass wir UK auch ganz gut von Amerika theoretisch abdecken können, aber einfach zu Kontinentaleuropa nicht, das geht nochmal deutlich schwieriger aus unserer Sicht. Ja? Und deswegen haben wir bewusst den Standort Deutschland gewählt, weil wir einfach damit glauben, dass wir man ist auch von Berlin aus, auch wenn der Hauptstadtflughafen leider jetzt weiter außerhalb liegt, trotzdem sehr schnell in Paris, in London, aber auch in anderen Städten in Osteuropa und in Südeuropa. Wir glauben einfach, dass wir hier noch einen besseren Zugang zu Kontinentaleuropa insgesamt bekommen als in UK. Und wir glauben halt sehr stark an den Standort Deutschland. Wenn du jetzt gerade Celonis siehst oder andere, es war ja gerade eine Unmenge an tatsächlich auch Firmen, die gerade im letzten Monat viel Geld geraced haben. WeFox, Celonis sind nur zwei davon. Aber dann glauben wir einfach sehr stark, dass hier sehr, sehr viel Potenzial liegt und wir aber trotzdem noch Value-Add liefern können mit Activent, hier in den Markt zu gehen.
Super. Okay, jetzt seid ihr in Berlin. Du bist offen für Series B-Unternehmen, Fintech, absolut. Infrastructure, Logistik und Health, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das sind so die Themen. Sag doch vielleicht nochmal einen Satz zu dir, weil du hast ja auch eine sehr spannende Vita. Wie kommt man denn als Unternehmer plötzlich dazu, Investor zu werden?
Ja, also ich habe so ein bisschen Banking gemacht, dann habe ich mein MBA an der HHL gemacht und anschließend mit einem Freund von mir ein Unternehmen in London gegründet. Da ging es um so, wir haben eine Pay-and-Collect-App aufgebaut, da hast du im Endeffekt einfach Essen vorbestellt im Restaurant, aber nicht zur Lieferung, sondern zum Abholen. In London macht das sowieso jeder den ganzen Tag, also immer mittags, morgens, geht raus, holt sich Essen ab, aber wir haben das eben digitalisiert, diesen Prozess mit Digital Loyalty Points, Group Orders, Split Payments, und eben nicht in der Schlange anzustehen, wenn man dann da hinkommt. Und das war ganz erfolgreich. Wir hatten am Ende so 54 Restaurantpartner und es hat mir auch viel Spaß gemacht, das Unternehmen aufzubauen. Hatten so 20.000 monthly active User und dann habe ich das verkauft an so ein israelisches F&B-Holding, sage ich mal. Den gehört der größte Foodmarket Europas. Und nach der Station dachte ich mir dann so, okay, an sich, ich habe irgendwie Finance-Background, ich habe jetzt selber gegründet und das Unternehmen verkauft. Und macht eigentlich Sinn, als nächsten logischen Step irgendwie Investor zu werden, ja, in Tech-Firmen zu investieren und das zu kombinieren. Dann bin ich mit Olli Samba in Kontakt gekommen und habe jetzt die letzten 3 Jahre bei GFC das Berliner Büro zusammen mit einem weiteren Kollegen geleitet und war hier aktiv, aber auch eben in den USA und habe dann über ein Co-Investment in eine Payment Orchestration Plattform aus Amerika Steve, den General Partner von Activent, kennengelernt, beziehungsweise, das stimmt nicht, wir kannten uns schon vorher, wir kannten uns tatsächlich aus Berlin, lustigerweise, haben uns auf der Super Return 2020 kennengelernt, das war so die letzte Konferenz, gefühlt vor Corona, ich glaube, das war im Februar.
Musst du mal für 2020. Die Hörerinnen und Hörer kurz erklären, das ist ja eine krasse Konferenz, ne?
Ja, das ist krass, da kommen im Endeffekt die ganzen Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und alle GPs gefühlt aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Europa, aber auch eben teilweise aus der ganzen Welt und treffen sich an, ich glaube Interconti ist das in Berlin gewesen, 2020. Und da werden eben die Fonds geraced, ne? Also ich meine, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die Geld raisen, dort sprechen die GPs mit ihren Investoren, mit ihren LPs, den Limited Partnern und das ist ist, wie du sagst, eine krasse Konferenz. Und da habe ich Steve kennengelernt und dann haben wir uns auf ein Bier getroffen und nach der Konferenz und dann am nächsten Tag nochmal, weil wir uns so gut verstanden haben und dann haben wir eben das Co-Investment gemacht, ein halbes Jahr später und so kam dann dieser Kontakt zustande, sage ich mal, ja, und die Entscheidung jetzt mit Activent das Berliner Büro aufzumachen. Bin auf jeden Fall sehr excited und freue mich sehr, viele starke Series B Firmen hier in Deutschland zu sprechen.
Ja, cool. Und aber dann trotzdem nochmal, wenn du jetzt mal von außen drauf guckst, auf der einen Seite Investor, auf der anderen Seite Gründer, wofür schlägt das Herz hinterher mehr? Was würdest du jetzt anderen Gründern sagen? Ist es ein gutes Ziel, mal irgendwann Investor zu werden? Oder man sieht es ja auch manchmal sogar umgekehrt, ne? Also was ist so der Weg?
Ja, also ich glaube, es gibt da kein One-Size-Fits-All, wenn ich so sagen darf. Ja, also ich glaube, es gibt Argumente für beides, dass man zuerst mal irgendwie die operative Seite sieht und sich dann auf die Investorenseite schlägt und sagt, okay, jetzt habe ich hier irgendwie einen kleinen Erfolg gehabt oder einen großen Erfolg gehabt und möchte jetzt dieses Wissen auch dann an andere Gründer weitergeben und eben investieren. Es gibt aber auch Leute, denen brennt das Herz nach einer neuen Idee und die haben schon direkt wieder was Neues und wollen dann das nächste Unternehmen gründen und vielleicht was noch Größeres schaffen, als was sie davor geschafft haben. Ja? Ich glaube, es gibt da keine richtig oder falsch, ehrlich gesagt. Ja? Das muss am Ende jeder für sich selber wissen. Aber was ich sagen kann, ist, dass mir es geholfen hat, sehr stark, auch in den Gesprächen mit Gründern immer, dass ich vorher eben auch mein Unternehmen gegründet habe jetzt auf der Investorenseite bin. Das hilft schon in den Konversationen immer sehr, muss ich sagen. Und auch um das Verständnis für einen Gründer aufzubringen, in welcher Situation er sich befindet. Und auf der anderen Seite gewesen zu sein, um mal Fundraising gemacht zu haben. Es ist nicht immer so einfach. Und ich würde sagen, für mich war es genau der richtige Weg jetzt, wenn ich auch sehe, wo ich jetzt natürlich bin, ja. Aber es gibt genauso Argumente, dass man sagt, man geht am Anfang vielleicht nach seinem Studium dann auf die Investorenseite. Ich glaube aber schon, dass es langfristig gut ist, wenn man ein bisschen operative Erfahrung auf jeden Fall mitgenommen hat, ja, wenn man Investor werden möchte. Aber für mich selber persönlich, wenn du mich jetzt gefragt hast, ich bin ja jetzt seit fast 4 Jahren Investor nach meinem Startup und da schlägt mein Herz mittlerweile schon sehr für, weil ich es einfach unfassbar spannend finde, mich mit immer wieder neuen Themen auseinanderzusetzen und mich da reinzufuchsen. Ja, das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Cool. Ja, dann bleiben wir hier gespannt, was das erste Thema aus Berlin sein oder Deutschland sein wird, in das du dich reingefuchst hast. Ne? Da freue ich mich dann auf die Updates. Und ja, erstmal willkommen in Berlin. Also du bist ja schon hier, aber sag mal, Activent, willkommen in Berlin. Ja. Ne?
Danke dir, Jan Thomas.
Maximilian, hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.
Wir gehen runter nach München. Ich spreche mit Vlad Later und wir sprechen über eine total coole Finanzierungsrunde. Es geht um die Hausarztpraxis der Zukunft. AVI Medical ist hier. Hallo.
Hallo Jan, danke für die Einladung.
Ja, toll, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zur Runde. Du musst gleich noch ein bisschen erzählen. Ihr habt ja echt, ich glaube 28,5 Millionen habt ihr eingesammelt. Also Hut ab dafür. Aber wäre es falsch zu behaupten, dass ihr, ja, ich weiß nicht, die Wertschöpfungskette im Arztbereich neu erfindet?
Genau, also wir versuchen mit AVI Medical eine neue Art von hausärztlicher Medizin aufzubauen. Das bedeutet, dass wir quasi eigene Hausarztpraxen betreiben im klassischen Format, wie du es auch kennst von den normalen Hausärzten. Versuchen aber da, angefangen mit der Umgebung, eine viel willkommenere Umgebung, also quasi Praxiseinrichtung aufzusetzen. Aber ganz wichtig für uns sind die Prozesse in der Praxis. Das heißt, wir bieten sowohl Software an für Optimierung bestimmter Arbeitsschritte. Ziel ist damit, dass der Arzt und die MFAs die maximale Zeit mit den Patienten verbringen und sich nicht mit administrativen Themen zusammenschlagen müssen. Auf der anderen Seite aber auch für den Patienten. Und da steht der Fokus stark auf die Kommunikation und Interaktion zwischen Patient und Praxis, was heute noch viel analog stattfindet. Da gehen wir rein mit einer sehr intelligenten Art von Terminbuchung, gehen wir rein mit Telemedizin. Es kommt jetzt demnächst auch eine Chat-Funktionalität. Ziel ist es einfach, dass man als Patient es leicht hat, Informationen der Praxis zu übertragen und dass diese Informationen an der Praxis gut ankommen und sowohl Arzt als auch Patient für den Termin gut vorbereitet sind.
Das klingt für mich nach einem extrem dicken Brett, was ihr da euch vornehmt, oder?
Das stimmt, ja.
Ja. Kannst du mal erzählen, warum macht ihr alles auf einmal? Also warum Software? Ich meine, man könnte jetzt sagen, man kümmert sich zum Beispiel, konzentriert sich auf das Betriebssystem, ne, und den ganzen, okay, und den Softwareprozess, die Journey. Warum, okay, dann gleichzeitig irgendwie die Praxen und dann stellt ihr auch die Ärzte noch an, habe ich gesehen, ne?
Genau. Also richtige Frage, hätte man sich von Anfang an, haben wir uns auch gefragt. Und was wir beobachtet haben in unseren ersten Gesprächen, sowohl mit Ärzten als auch mit unterschiedlichen Software-Dienstleistern, war einfach, dass der Disconnect sehr, sehr groß ist. Also die Ärzte haben eine bestimmte Vorstellung und auch ein bestimmtes Verständnis, wie der Verlauf, wie der Praxis aussehen soll und wie die Software dadurch unterstützt und auch die Softwareanbieter eine andere Vorstellung. Und da haben wir gesagt, okay, wie können wir wirklich es schaffen, den Ärzten das Leben leichter zu machen und im Umkehrschluss dafür die ganze Experience für den Patient zu verbessern? Und da war es für uns ziemlich schnell klar, wir müssen es mit den Ärzten zusammenbauen. Die müssen Teil des ganzen Prozesses sein, der ganzen Entwicklung. Wir wollen eigentlich gemeinsam ein Beispiel etablieren und dann quasi dieses Beispiel deutschlandweit vertreiben. Es ist eine gewisse Komplexität, die mit sich kommt, aber ich habe ja auch in mein voriges Unternehmen, Konux, haben wir auch in sehr schwierigen Industrien Produkte reingebracht. Ich scheue Komplexität nicht weg, auch meine Mitgründer nicht. Deswegen glauben wir, dass das auch der richtige Ansatz ist, womit wir wirklich eine nachhaltige Veränderung in dem ganzen hausärztlichen Versorgungsbereich reinbringen können.
Ja, erzähl mal über euer Gründerteam. Ich habe das gelesen. Ich fand das sehr spannend, weil ihr ja sehr unterschiedlich seid, ne? Ihr scheint sehr komplementär aufzutreten. Ich hatte das jetzt gerade schon mit Fritz Kramer diskutiert von Cosuno, die im PropTech-Bereich oder Construction-Tech-Bereich sich quasi das komplette Thema der Baubranche gerade, weiß nicht, erschlossen haben als quasi Quereinsteiger. Ist bei euch auch ein bisschen so, aber ihr habt einen Mediziner mit an Bord, ne?
Genau. Also neben mir, also ich bin vom Hintergrund her Informatiker, / Elektrotechniker sozusagen. Der Julian, mein Mitgründer, ist Mediziner, hat aber relativ früh sich entschlossen, dass er auch zeitlang in der Beratung unterwegs sein will. Und der Chris, unser dritter Mitgründer, ist er hat TUMBWL studiert, das ist ein ähnliches Wirtschaftsingenieurwesen und hat aber einen starken Fokus auf Consumer Behavior. Also der hat davor zwei Unternehmen aufgebaut im Consumer-Bereich, hat ein unglaublich stark ausgeprägtes Gefühl für, was ein Konsument braucht und wie baue ich eine Customer Experience, die wirklich dem zurechtkommt, was heute eigentlich der Standard ist.
Und jetzt ist dieser ganze Health-Bereich ja total in Bewegung, ne? Also man hat das Gefühl, jetzt mit Krü und Doctolib und so weiter gab es riesengroße Finanzierungsrunden. Wie ist denn das bei euch? Ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt relativ asset-heavy, ne? Also im Vergleich zu den anderen. Also das heißt, ihr baut sehr viel Infrastruktur auf. Braucht ihr dann notwendigerweise auch wahrscheinlich noch viel mehr Kapital?
Also wir sehen uns gar nicht so stark als asset-heavy, sondern ganz im Gegenteil eher sehr asset- oder capital-efficient. Warum sage ich das? Also auch Teil dieser Finanzierungsrunde, aber auch der zukünftigen. Wir arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Finanzierungsmethoden. Also neben das klassische Equity-Investment arbeiten wir auch mit Debt-Finanzierungen. Und das ist etwas, was wir auch einsetzen für den Aufbau und die Entwicklung der Praxen. Das ist viel Geld, was dann in CapEx reingeht. Dementsprechend, auch wenn wir mit Investoren sprechen, das ganze Equity-Kapital, was wir aufnehmen, geht auch nur in die Softwareentwicklung rein, in den Aufbau der Marke, viel natürlich im Marketing, viel in Leute einstellen und HR-Team aufbauen. Das Ganze wirklich, die Heaviness aus dem System, das bedienen wir mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten, hat dazu den Effekt, dass wir einfach sehr effizient sein können und auch ein günstigeres Kapital für die Entwicklung bekommen können.
Und sag trotzdem nochmal, wo seht ihr euch in dieser ganzen Verortung, wenn wir jetzt über Krü und es gibt auch noch so, sagen wir so, vielleicht Quereinsteiger wie Alan aus Frankreich, die also aus dem Versicherungsbereich kommen, aber möglicherweise ja eben auch in diesen ganzen Bereich reinkommen. Wer ist hinterher näher am Kunden und wer ownt den Kunden und ab wann müsst ihr eigentlich direkt am Kunden dran sein und ab wann ist es vielleicht bei euch auch nur Telemedizin?
Also für uns sind es, weil du gerade Telemedizin angesprochen hast, für uns ist Telemedizin ein Kernteil von das, was wir anbieten. Also wir bauen das telemedizinische Service auch nicht selbst, da arbeiten wir mit Partnern, die deutschlandweit zertifiziert sind, aber das integrieren wir direkt bei uns in den Applikationen, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden, will ich jetzt meinen Arzt in Person sehen oder will ich ihn über Telemedizin sehen. Zu dem Zusammenspiel mit den anderen Teilnehmern des Marktes, also ich kenne ja auch den Gründer von Krü sehr gut, den Johannes, und wir reden auch oft miteinander. Ich glaube, wenn wir uns wirklich eine Veränderung im Medizinsystem und Gesundheitswesen hoffen sollten, ist das wirklich eine Mammutaufgabe. Also das kann nicht einer von uns alleine machen, sondern wir müssen es schaffen, Wege zu finden, wie wir gemeinsam diese Aufgabe bewältigen. Und ich glaube, das ist genau, wie wir auch blicken darauf. Ja, also nur in Deutschland setzen ja Hausärzte mehr als 17 Milliarden Euro pro Jahr um. Das ist ein Riesenmarkt für ein einziges Land in Europa. Doch bis wir das aufgeschöpft haben, auch wenn es 3, 4 oder 5 Teilnehmer gibt, werden wir lange arbeiten können. Und ich glaube, am Ende wird die Lösung für den Patient eine Kombination sein an unterschiedlichen Tools. Gerade haben wir eine unglaublich fragmentierte Landschaft an Applikationen, angefangen bei Zugangsapplikationen wie Buchungssysteme, bis zur Telemedizin, aber auch dann die ganzen Digas, die hier gerade aufkommen. Ich glaube, wo wir uns sehen, ist wirklich, dass wir für unsere Patienten und als Hausarzt der Koordinator werden für unsere Customers, ja. Und wir quasi ihnen so ein bisschen den Weg wegweisend durch das System gehen und sagen, hey, hier brauchst du eher etwas, wo du in die Praxis reinkommst, das kannst du eher mit digitalen Tools dir zu Hilfe nehmen und so ein bisschen quasi versuchen zu schauen, wie gestaltet man wirklich eine Experience für den Patient, wo er aus einer Hand den ganzen Value bekommt, aber diese Experience bedient sich an viele verfügbaren Tools, die heute schon auf dem Markt sind.
Ich finde das auch super spannend. Du hast ja vorhin erwähnt, dass Ärzte relativ viel bürokratischen Aufwand haben, ne? Und das ist so, ich finde wirklich, also Bürokratie ist somit der größte Feind in Deutschland der Innovation und des Vorankommens. Was könnt ihr denn jetzt in eurem Setup tun, damit die Ärzte sich mehr auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können und weniger um bürokratische Elemente?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte, wo wir oder zwei große Themen, wo wir sehr stark reingehen. Und zwar, wir teilen das auf zwischen die Arbeit, die der Arzt vor der Konsultation macht und die Arbeit, die der Arzt nach der Konsultation macht. Was uns ganz wichtig ist, dass die Konsultation zwischen Arzt und Patient, sei es physisch oder digital, ist das geschützte, die geschützte Umgebung, ist der Vertrauensraum. Davor aber kann man viele der Themen asynchron auch abarbeiten. So eine Sache wie die Anamnese, da müssen wir jetzt nicht in die Praxis sein und ein Papier unterschreiben und ausfüllen, das dann wieder irgendwo in eine Akte liegt, wo wir die Akte dann von links nach rechts bewegen. Und das sind wirklich Aufgaben, die nicht viel Mehrwert bieten für den Arzt. Es ist am Ende nur reine Informationsgewinnung. Das kann man ja alles digital abbilden. Das ganze Thema der Terminbuchung. Wir haben immer noch Ärzte, die ja Personal einstellen, um am Telefon zu sitzen. Das kann man ja auch alles digital machen. Wenn ich jetzt nachschaue, zu dem Punkt nach der Konsultation, das ganze Thema der Dokumentation. Wir erstellen für unsere Ärzte vorgefertigte Dokumentationsvorlagen, wo sie über einen Klick und nochmal einmal drüber schauen, einmal quasi verifizieren, automatisch die Dokumentation generieren können. Spart dem Arzt unglaublich viel Zeit nach dem Termin, verkürzt auch die Zeit bis zum nächsten Termin. Es heißt auch weniger Wartezeit für den Patienten. Und es sind unterschiedliche Komponenten, an die wir angehen, um wirklich am Ende dem Arzt die Maximum Zeit zu geben, wo er sich mit dem Patient face-to-face sieht, dass er sich auch auf den Patienten konzentrieren kann. Und klar, man muss auch sprechen über so Kleinigkeiten wie, wir machen ja das komplette HR machen wir für die Ärzte. Ja? Das müssen die sonst, wenn sie alleinige Praxen übernehmen, müssen sie sonst machen. Müssen sie alleine machen. Wir machen für die das ganze Thema IT. Wir haben zentral Leute, die sich nur mit IT beschäftigen in den Praxen. Also alles von Rechner, Drucker. Kurze Anekdote dazu, ich sah mal ja neben einem Arzt ein paar Tage lang, um zu sehen, wie die Prozesse in der Praxis ablaufen, und es gab eine Situation, wo der Drucker dann nicht funktioniert hat, da hat sich der arme Arzt 3 Stunden mit dem Drucker beschäftigt. Das sind Themen, die bei uns gar nicht auftreten, weil wir wirklich diese ganzen, sagen wir mal, nicht stark medizinisch wertvollen Aufgaben den Ärzten quasi fernhalten.
Ja, super spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letzte Woche ging, oder ich glaube, diese Woche ging ein Gerücht rum. Ich glaube, von der Washington Post kam das, dass Apple jetzt in einen Erstversorgung, also quasi anfängt, Erstversorgerkliniken aufzusetzen, und zwar konnektiert mit ihren, ja, ich weiß nicht, ganzen Gadgets, die sie haben, primär der Apple Watch. Ist das, also noch ist es ein Gerücht, aber es klang schon sehr plausibel, finde ich. Ist das ein Thema, was für euch gefährlich werden könnte, oder ist das vielleicht sogar auch ergänzend wieder?
Also, es kann auf jeden Fall sein, dass Apple sowas probiert. Wir hatten ja die Situation ja auch davor, dass Apple ja einen Plan hatte, ein autonomes Auto zu bauen. Vielleicht haben die noch. Also ich glaube, die sind sehr gut in Themen reinzugehen und versuchen, komplett neue User Experience Konzepte aufzubauen. Ich sehe es an der Stelle als eine starke Opportunität. Also wenn so ein starker Player, und man muss auch sagen, über die Apple-Produkte, die sind halt von der ganzen User Experience, sei es beim Onboarding bis zu der Benutzung, halt unglaublich superior, haben auch viele, viele User Experience Patterns etabliert, die auch heute von vielen anderen benutzt werden. Wenn sich jemand so ein Thema antraut und sagt, wir wollen da auch versuchen zu verändern, ist eigentlich besser für alle. Wir können davon lernen, andere Leute können davon lernen. Und nochmal, der Markt ist riesig. Ich meine, in USA hat ja schon mittlerweile mehrere Unternehmen, die ein ähnliches Konzept aufbauen wie wir, sei es zum Beispiel One Medical oder Carbon Health. One Medical ist ja schon an der Börse. Carbon Health geht jetzt an die Börse dieses Jahr. Also da sind wirklich, ist das ganze Thema Digitalisierung im hausärztlichen Bereich deutlich weiter. Und ich freue mich, wenn Sie in dem Bereich was versuchen, weil wir können sehr viel lernen davon und dann auch natürlich nach Europa auch übertragen.
Super. Also klingt sehr spannend. Dann erzähl vielleicht nochmal einen kurzen Satz jetzt zu der Runde. Die Investoren, die an Bord gekommen sind, oder generell eure Investoren, ihr habt ja einen sehr munteren Kreis auch an Business Angels. Ja. Vielleicht kannst du da uns nochmal kurz durchführen und auch, was ihr jetzt eben mit dem Kapital vorhabt.
Also die Runde wurde ja angeleitet von Heal Capital und Edition. Uns war auch wichtig, dass wir so eine Doppelspitze haben. Also jemand, der in Deutschland und Europa das Gesundheitssystem sehr stark kennt, sehr gut kennt. Und das ist, glaube ich, da sind die Kollegen von Heal fast unter den Besten, auch durch die ganze LP-Struktur. Aber auch nochmal einen starken Investor aus USA, der versteht auch, was es bedeutet, ein Unternehmen schnell aufzubauen. Und Edition hat ja relativ gute Deals gemacht und unter anderem auch Tend, das ist ein Unternehmen, was quasi die Zahnärzte digitalisiert in den USA. Zu der Runde kamen aber nochmal eine große Satz an Leute, auch an Fans. Klar, Picus ist ja von Anfang an mit uns dabei gewesen, Vorweg auch, und dann die Kollegen von ID Invest, mittlerweile Euraseo, glaube ich, heißen die, und die Kollegen von 3VC. Alles stark getrieben durch sehr starke Conviction-Investoren. Also das hat mir sehr stark gefallen an alle Teilnehmer, dass sie nicht erschrocken waren oder nicht zurückhaltend waren, so ein kompliziertes Thema anzugehen. Wir wissen es ja auch in Deutschland, ich habe es ja schon zum zweiten Mal jetzt erlebt mit AWI, vielleicht auch mit Konux. Manchmal sind deutsche Investoren auch ganz schwierig, was wirklich komplexe Themen angeht und wirklich Themen, die einen starken Impact in die Gesellschaft reinbringen können. Und zu den Angels, also da habe ich auch eine große Gruppe an Leute, alle Unternehmer. Das war mir auch wichtig, einfach um Nummer eins, unglaublich starke Leute zu haben, die uns challengen können auf unsere Entscheidungen, aber gleichzeitig von denen wir lernen können. Und darunter ist, glaube ich, ein paar zu nennen, der Daniel Dinesh, das ist der Gründer von UiPath, ist auch Rumäne, dort kennen wir uns auch und ist einer meiner Mentoren, von dem ich auch unglaublich viel lerne. Die Jungs von Flatiron Health mit Nathan Sachs sind auch, glaube ich, einer der besten Healthcare-Unternehmen in den USA, haben auch, glaube ich, unter den einzigen eine wirkliche Healthcare-Data-Company aufgebaut und relativ groß gemacht. Ja. Und dann natürlich aus der München-Community die ehemaligen Starlight-Gründer mit Benny, Anselm und Max, die Jungs von Triletics. Also wie du siehst, viele Leute, die entweder Unternehmen aufgebaut haben oder Unternehmen gerade aufbauen und alle getrieben durch das gleiche Thema. Wir verdienen als Gesellschaft eine viel bessere hausärztliche Versorgung. Die technologischen Mittel sind alle da. Jetzt muss das jemand bauen und das Vehikel, über das wir das bauen, ist AWI Medica.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich gerade, weil du es ja selbst angesprochen hast, nochmal kurz fragen. Du sagtest, du bist Rumäne. Ja. Du bist zum Studium, glaube ich, nach Deutschland gekommen, ne, hast du erzählt, und bist jetzt 31. Wie fühlt sich denn Deutschland als Gründerland für dich an und warum bist du hierher gekommen?
Also initial bin ich hergekommen, um quasi zu studieren, habe dann auf dem Weg, habe ich das CDTM gemacht, was mir einfach unglaublich die Perspektiven aufgemacht hat. Ja. Also in meiner Zeit beim CDTM habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass ich als Person relativ mich schwierig in einem Unternehmen vorstellen kann. Hatte aber dann auch die Chance, dann mit Konux relativ früh zu starten, mit 23. Ich glaube, für mich ist Deutschland und München vor allem, wenn man sich, glaube ich, das anschaut über die letzte Zeit, macht eine unglaublich starke Entwicklung, was das Potenzial und was neue Technologien angeht, aber auch was neue Geschäftsmodelle angeht. Und die Leute trauen sich, finde ich, immer mehr Themen an. Wir haben auch eine starke Welle als Gründer, die zum zweiten Mal gründen. Das sieht ihr bei uns, das sieht man bei Finn, das sieht man bei Alasco, das sieht man bei den Jungs von Kaya. Also es gibt einfach auch eine starke Welle an Leuten, die mit Erfahrung sagen, okay, ich baue auch mal eine zweite Company. Das Talent ist definitiv da. Also über die Universitäten und München ist auch unglaublich attraktiv als Stadt für Leute aus dem Ausland. Also ich liebe die Stadt, kann ich nur sagen. Und ich werde sehr wahrscheinlich sehr lange Zeit in München sein. Ich war auch mehrmals in den USA und habe auch stark mit dem Gedanke gespielt, will ich nach USA ziehen. Aber ich finde auch gerade die Zeit mit der Pandemie hat bewiesen, dass du es nicht vergleichen kannst. Also so Deutschland und vor allem auch München ist einfach in vielen Arten superior, finde ich, was man auf andere Seiten der Welt finden kann.
Super, Vlad. Also ganz, ganz toll. Klingt super. Ist ein sehr spannendes Projekt und ich bin total bei dir. Der Weg, den ihr da geht, der ist überfällig eigentlich. Also von daher toll, dass ihr das macht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ja?
Vielen Dank, Jan. Vielen Dank für die Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's schon für heute. Damit sind wir durch. Das waren Maximilian Meyer von Activen Capital und Vlad Later von AWI Medical. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tut das bitte gerne über LinkedIn oder sagt einfach euren Freunden und Bekannten beim nächsten Treffen Bescheid, dass sie unbedingt mal in den Podcast reinhören sollten. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über mehr Hörer und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Von daher auch dafür schon mal vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen früh wieder. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.